Ich darf uns auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir auch heute Morgen in rechter Weise auf das Wort unseres Herrn Jesus Christus hören. Liebe Geschwister, stellen wir uns einmal folgenden durchaus nicht unrealistischen Fall vor. Da ist so ein typisches modernes Rentner-Ehepaar, beide rüstig, beide reisefreudig, immer zu einem Pläuschen bereit, wenn sie und ihre Nachbarn sich im Garten da sehen. Sie genießen jetzt so richtig ihr Leben und soweit es das Wetter zulässt, planen sie da ihre Fahrradtouren. Sie planen auch schon die nächste große Reise. Er geht intensiv seinem Hobby nach, alte Autos pflegen, besucht Oldtimer-Rennen und Oldtimer-Ausstellungen. Also ein Rentner-Ehepaar, das mit sich und der Welt zufrieden zu sein scheint. Aber das ist jetzt die entscheidende Frage. Was ist deine Lebensperspektive? Was möchtest du aus deinem Leben herausholen? Oder anders gefragt, wozu möchtest du die Möglichkeit nutzen, die dir die derzeitigen Lebensumstände bieten? Auch wenn wir es heute in unserem Text, den wir gleich hören werden, nicht mit Rentnern zu tun haben, so geht es aber auch da um eine spezielle Personengruppe, ja, die aufgrund ihrer Lebensumstände Probleme, aber eben auch Möglichkeit hatten. Und bevor wir da also jetzt in den Text einsteigen, wollen wir den natürlich erstmal hören. Und wir machen nämlich Fortsetzung im 1. Timotheusbrief. Und soweit ich mich erinnern kann, hatten wir uns zuletzt darüber unterhalten, was so ein rechter Diener Jesu Christi ist. Und heute machen wir weiter im 1. Timotheusbrief, wer doch so im Stillen mitlesen möchte, 1. Timotheus Kapitel 5. Es sind die Verse 1 bis 16. Also 1. Timotheus 5, 1 bis 16. Und ich nehme heute mal nicht diese Luther-Übersetzung, sondern eine etwas modernere Übersetzung, weil ich so den Eindruck habe, dass dann so der ein oder andere Vers etwas besser zu verstehen ist. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen engsten Mitarbeiter Timotheus: Tadle einen älteren Mann nicht mit verletzender Schärfe, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere Männer wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern in aller gebotener keuschen Zurückhaltung. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen diese zunächst lernen, ihre Familienangehörigen mit Ehrerbietung zu behandeln und ihren Vorfahren den schuldigen Dank abzustatten, denn das ist wohlgefällig in den Augen Gottes. Die wirkliche Witwe aber, die alleinstehend ist, hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und beschäftigt sich anhaltend bei Nacht und bei Tag mit Bitten und Gebeten. Die aber ein ausschweifendes Leben führt, ist schon bei Lebzeiten tot. Und dies gebiete ihnen, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen und ganz besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er durch sein Handeln den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur eingetragen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt geworden ist, eines Mannes Frau war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen hat, Gastfreundschaft geübt hat, die Füße der Heiligen gewaschen hat, Bedrängten hilfreich zur Seite gestanden hat. Überhaupt jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie dem Christus zuwider in Leidenschaft geraten, so wollen sie heiraten. Dabei ziehen sie sich das Urteil zu, die erste Treue gebrochen zu haben. Zugleich lernen sie aber auch den Müßiggang. Sie laufen umher in den Häusern nicht nur müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass geben zu lästern. Denn schon sind einige vom rechten Weg abgewichen, sie laufen hinter dem Satan her. Wenn eine gläubige Frau Witwen bei sich hat, so soll sie für deren Bedarf sorgen und nicht die Gemeinde damit belastet werden, damit sie ausreichend versorgen kann, die wirklich Witwen sind. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt, dass du mitten unter uns bist und dürfen dich herzlich bitten, dass du uns die nötige Aufmerksamkeit schenkst, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, ja, dass wir auch aus diesem Text lernen, was er uns wirklich für unser persönliches Leben sagen kann. Und so geben wir dir alle Ehre, loben und preisen dich von ganzem Herzen. Amen. Ja, liebe Geschwister, natürlich kann jetzt der eine oder andere sagen, was ist das für ein merkwürdiger Text? Wir haben ja gehört, um welche spezielle Personengruppe es heute Morgen geht. Es sind die Witwen. Ja, was ist das wirklich für ein merkwürdiger Text? Kann man den nicht überspringen? Aber eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, diesen biblischen Text zu überspringen, geschweige denn überhaupt einen Text aus der Bibel zu überspringen. Und deswegen sind wir heute Morgen eben halt auch bei diesem Text angelangt. Und deshalb müssen wir uns erst einmal ja ein wenig Orientierung holen, bevor wir da ins Detail gehen, bevor wir uns klar wird, was dieser Text uns zu sagen hat, ja, was uns diese Zielgruppe Witwen zu sagen hat. Zunächst einmal Folgendes, dieser Brief, das wissen wir ja inzwischen, ist von dem Apostel Paulus an einen seiner engsten Mitarbeiter geschrieben worden, nämlich Timotheus. Und dieser Brief war jetzt kein Privatbrief in dem Sinne, dass er, der Timotheus, irgendwann an einem Tage in seinem Kämmerlein diesen Brief geöffnet hat, gelesen und ihn dann ganz schnell wieder zugemacht hat, dass ihn also kein anderer gelesen hat, sondern er wurde übergeben und wurde öffentlich in der Gemeinde verlesen. Und damit war von vornherein der Gemeinde klar, dass jetzt unter diesen in diesem Brief gemachten Vorgaben der Gemeindeleiter Timotheus diese Gemeinde leiten und führen wird. Und dieser Brief wurde verlesen, das müssen wir jetzt verstehen, während diese Zielgruppe Witwen neben noch weiteren Personengruppen in diesem Augenblick anwesend waren. Und das macht diesen Text eigentlich fast noch ein bisschen spannender. Das ist zunächst mal das eine. Das andere, wir betrachten ja heute Morgen nur die ersten 16 Versen dieses eigentlich ganz großen Abschnittes, der bis Kapitel 6, Vers 2 geht. Und am Ende von Vers 2 heißt es, solches Timotheus lehre und ermahne. Und dahinter steckt nun, dass der Apostel Paulus diese 8 Zielgruppen, die in diesem großen Textabschnitt erwähnt werden, also ältere Männer und Frauen, dann jüngere Männer und Frauen, dann die Witwen, dann die Ältesten, dann die Sklaven und schließlich die Herren. Dass also der Apostel Paulus diese 8 Zielgruppen, diese 8 Personengruppen nacheinander durchgeht. Also all das, was damals so normalerweise in einer Gemeinde vorkam. Und was auffällt ist, dass der Apostel Paulus nicht gleichmäßig alle 8 Zielgruppen durchgeht, sondern dass er einige nur ganz knapp betont, aber 2 Zielgruppen besonders hervorhebt. Und zwar, und das ist eben das Überraschende, und zwar die eine Zielgruppe, die Witwen, über die wir heute Morgen sprechen, und die andere Zielgruppe, das sind die Ältesten. Weil, gehen wir mal davon aus, dem Apostel Paulus diese beiden Gruppen in der Gemeinde besonders wichtig sind. Und was jetzt diese Personengruppe, diese Zielgruppe Witwen anbetrifft, ja, das ist schon eine recht augenfällige Gruppe in der Bibel. Schon im Alten Testament, das wissen wir sicherlich auch, wurden die Witwen ja geehrt und geachtet. Und dieser Begriff Ehre taucht ja in diesem großen Abschnitt, der von 5,1 bis 6,2 geht, insgesamt dreimal auf. In unseren ersten 16 Versen einmal in dem Vers 3, dieser Begriff Ehre, dann nochmal in Vers 17 und schließlich dann in Vers 1 des Kapitel 6. Dreimal taucht dieser Begriff Ehre in Bezug auf die Witwen auf. Und Ehre, liebe Geschwister, fassen wir diesen Begriff nicht zu eng, umfasst jetzt nicht nur den äußeren Respekt, sondern auch die Anerkennung dieses Standes, auch die Anerkennung der Wegführung Gottes mit diesem Stand inklusive der Versorgung. Inklusive der Versorgung. Und was die Bibel jetzt über Witwen schreibt, wie die Bibel über Witwen denkt, das sei jetzt mal an einigen Bibelstellen verdeutlicht. Da ist ja zunächst mal die Witwe zu Zarepta, die also eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben des Propheten Elia spielte. Dann lesen wir im Psalm 68, dass der lebendige Gott ein Verteidiger der Witwen ist. Und im zweiten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 22, sagt Gott, dass die Witwe nicht bedrängt, nicht bedrückt werden soll. Und im fünften Buch Mose, Kapitel 27, Vers 19 sogar, dass derjenige verflucht ist, der das Recht der Witwen beugt. Und auch Jesus Christus hat während seines Erdenlebens sich intensiv um Witwen gekümmert. Und wir wissen ja, dass er zum Beispiel der einen Witwe, die ihren einzigen verbliebenen Versorger durch Tod verloren hat, nämlich ihren Sohn, diesen zurückgegeben hat. Und dann hat Jesus Christus die Witwe, die ihre ganze Habe da in den Gotteskasten gelegt hat, als ein gutes Beispiel hervorgehoben. Und selbst am Kreuz, hat sich Jesus Christus um seine Mutter, die ja eine Witwe war, gekümmert und sie dem Hause Johannes anvertraut. Und liebe Geschwister, was war der erste Konflikt in der Urgemeinde? Es war ein Witwenkonflikt. Der erste Konflikt in der Jerusalemer Gemeinde war ein Witwenkonflikt, sodass sich die entsprechenden Personen intensiv um dieses Problem kümmern mussten. Und dann werden diese Witwen in der Apostelgeschichte, zum Beispiel in Apostelgeschichte 9, Vers 41, werden sie auch nochmal besonders erwähnt. Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Auferweckung der Tabitha, wo dann der Apostel Petrus, wo es dann da heißt, der Apostel Petrus ließ die Heiligen und die Witwen zu sich rufen. Ja, und dann hat schließlich der Apostel Paulus in 1. Korinther 7, Vers 8, ja, hat er sich sozusagen in seinem Ledigsein, hat er sich gewissermaßen solidarisiert mit den Witwen, wenn er ihnen rät, nicht diesen Stand des Ledigseins, ja, als gut zu akzeptieren. Das sind jetzt nur mal einige Beispiele, es gibt noch viele, viele andere. Das sind jetzt nur mal einige Beispiele, die verdeutlichen, dass es wirklich etwas auf sich hatte mit dieser speziellen Personengruppe Witwen. Aber dass dieser Witwenstand es auch besonders schwer hatte. Und dass diese Witwen auf der sozialen Skala ganz, 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 ganz unten angesiedelt waren. Und sie hatten es in der Tat zu der Zeit des Alten und Neuen Testamentes wirklich schwer. Man muss wissen, dass die damalige Lebenserwartung bei weitem nicht so hoch war wie heute. Und dass es also durchaus sein konnte, dass eine Frau ihren Mann viele, viele, viele Jahre überlebte. Und wenn niemand da war, schon hatte sie ein Versorgungsproblem. Und was diese Versorgungsproblematik anbetrifft, da unterscheidet der Apostel Paulus, was die Witwengruppe anbetrifft, jetzt drei Untergruppen. Das ist ja in unserem Text heute klar geworden. Drei Untergruppen. Und die erste Untergruppe, das sind die Witwen, die in die familiäre Versorgung integriert waren. Die zweite Untergruppe, ja, das waren die Witwen, die im eigentlichen Sinne alleine waren und die sozusagen versorgungsmäßig abhängig angewiesen waren auf die diakonischen Dienste innerhalb der Gemeinde. Und die dritte Gruppe, die uns heute hier nicht so interessieren sollte, das sind die dritte Untergruppe, das sind die jüngeren Witwen. So, ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen Licht bekommen haben, so ein bisschen Orientierung bekommen haben, was diese gesamte Witwenproblematik anbetrifft. Aber trotzdem bleibt ja immer noch so die Frage, ja, muss man diesen Text behandeln? Ist er nicht doch nebensächlich? Vor allen Dingen die Frage, ja, Was wollen wir, wo wir doch heute in einem ganz anderen gesellschaftlichen Umfeld leben, wo wir auch heute zumindest in unserer Region diese Witwenproblematik ja gar nicht haben, mit diesem Text anfangen. Und ich denke, da hilft uns etwas weiter. Und zwar, wenn wir uns einen besonderen Vers aus diesen ersten 16 Versen herausgreifen. Und zwar diesen Vers 4. Und zwar besonders das Ende dieses Verses 4, wo es da sinngemäß heißt, ich sage es mal jetzt mit eigenen Worten, dass die Witwen uns daran erinnern, dass wir einen Lebensstil praktizieren sollen, der in den Augen Gottes wohlgefällig ist. Das ist das, was Gott gefällt. Dahinter steckt das schlichte, einfacher, aber nicht wirkungslose Thema, ich will Gott gefallen. Ich will Gott gefallen. Und das ist im Grunde genommen das Thema, was über dieser ganzen Witwenproblematik, über diesem ganzen Witwen-Thema steht. Ich will Gott gefallen. So steht es am Ende des Verses 4. Nicht ein Lebensstil zu praktizieren, der Gott gefällt. Und wo ein Mensch vom Heiligen Geist regiert wird, liebe Geschwister, da entsteht doch der Wunsch, da entsteht doch die Sehnsucht, dass es zu einem Leben kommt, das Gott wohlgefällig ist. Ich will Gott gefallen. Und liebe Geschwister, wenn das in unserer Gemeinde nicht passiert, wenn das bei dem Einzelnen nicht passiert, ja, dann müssen wir das Wort vom Apostel Paulus ernst nehmen. Dann sind wir schlimmer als Heiden, die ja zu einem gewissen Grade unwissend sind. Dann sind wir wirklich jemand, der die Treue bricht, ja, der letztendlich dem Widersacher einheimfällt. So sagt es doch der Apostel Paulus sinngemäß in Vers 8. Und wir sind ja nun Bibelkenner und wissen, dass es von der Bibel her viele Stellen gibt, wo wir aufgefordert werden, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ich möchte an dieser Stelle Nummer 2 Bibelstellen anführen. Und zwar die eine Stelle aus Epheser 4, Vers 1. Da sagt der Apostel Paulus, so ermahne nun euch, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich's gebührt, eurer Berufung, mit der ihr berufen seid. Und dann werden die ganz praktischen Dinge da aufgezählt, wie ich ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen habe in meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Beruf, in meinem gesellschaftlichen Umfeld und so weiter. Und die andere Stelle, auch vom Apostel Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, da sagt er, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Also das ist das Thema. Das ist das Thema, was über diese Witwen steht. Ich will Gott gefallen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und das, liebe Geschwister, ist nun in der Tat keine Nebensächlichkeit mehr. Das ist keine Nebensächlichkeit mehr. Also es gibt keinen Grund, diesen Witwentext da einfach zu überspringen. Nur jetzt die Frage, was will denn Gott, was gefällt ihm denn? Inwieweit kann uns da diese Personengruppe, diese Zielgruppe Witwen eine Hilfe sein? Und ich denke schon in mehrfacher Hinsicht. Dass uns erstens die Witwen an unsere diakonische, an unsere seelsorgerliche Verantwortung erinnern. Das ist das Erste. Das Zweite, dass uns die Witwen daran erinnern, welche besonderen Möglichkeiten sich uns durch unsere derzeitigen Lebensumstände eröffnen, um in der Gemeinde wirklich ein wohlgefälliges Leben so gut wie möglich zu führen und nicht, wie wir es am Anfang in diesem konstruierten Beispiel gehört haben, um ein Leben so gut wie möglich zu führen, wie dieses Rentner-Ehepaar. Und dann wollen uns die Witwen, dann erinnern uns die Witwen daran, dass die jüngeren Witwen zu einer erneuten Ehe, ja, ermutigt werden sollen. Aber dann noch ein letzter Punkt. Dass uns die Witwen daran erinnern, dass wir innerhalb unserer Gemeinde wie in einer großen Familie leben. Möchten uns die Witwen daran erinnern. Auf diese Fragen möchten sie uns sozusagen stoßen. Also kommen wir zu dem ersten Punkt. Nicht die Witwen erinnern uns wirklich an unsere seelsorgerliche, an unsere diakonische Verantwortung. Das machen ja gerade diese Verse 3 bis 8 deutlich. Und ich möchte es mal so sagen. Wie wir uns um Bedürftige kümmern, ist letztlich ein Test auf unserem praktischen Gehorsam hin. Wie wir uns um Bedürftige kümmern, ist letztlich ein Test auf unseren praktischen Gehorsam. Allerdings, und das muss an dieser Stelle ganz klar und deutlich gesagt werden, allerdings ist die Gemeinde nicht der Notnagel für die Bequemlichkeit der Angehörigen, für die Bequemlichkeit des Einzelnen. Gerade Vers 4 und Vers 8 sprechen ja von der Verantwortung des Angehörigen, von der Verantwortung des Einzelnen. Das heißt also, wenn du aus Bequemlichkeit nicht handelst, dann hast du, so wie es der Apostel Paulus hier sagt, den Glauben verleugnet. Das heißt jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass du die Rettung verlierst. Aber das heißt, dass du ein ganz, ganz besonderes Herzensanliegen unseres Herrn Jesus Christus missachtet hast, nämlich das Praktizieren der mitleidsvollen gegenseitigen Liebe. Das hast du dann missachtet. Und es ist ja geschichtlich interessant, dass selbst die Heiden das damals wussten und lehrten, dass man sich um bedürftige Personen kümmern muss. Ich zitiere mal Aristoteles. Der hat also gesagt, man sollte notfalls lieber selber hungern, als die Eltern unversorgt zu lassen. Ob die Heiden nun praktisch danach gelebt haben, gut, das ist eine andere Frage. Aber selbst die Heiden wussten das damals. Und was dieser Text auch noch deutlich macht, es ist auch nicht die Aufgabe der Gemeinde, einer Witwe, die einen Lebensstil führt, der dem Willen und dem Worte Gottes widerspricht, eine Grundversorgung zu bieten. Aber es ist dann die Aufgabe der Gemeinde, sich um diese Person zu kümmern, damit sie wieder auf den rechten Weg kommt. Das ist allerdings dann die seelsorgerliche Aufgabe der Gemeinde, so sagt es ja auch Vers 6 und Vers 7. Und darum gibt der Apostel Paulus jetzt eine Definition, welche Witwen da wirklich zu versorgen sind. Und er knüpft das ja an einige Bedingungen. Es sind einmal Witwen, die also nicht in die Familienversorgung integriert sind. Dann zweitens, die ihre Hoffnung ganz auf den lebendigen Gott setzen. Und drittens, die sich in allen Lebenslagen von diesem lebendigen Gott abhängig wissen. Das ist jetzt in den Augen des Apostel Paulus die rechte Witwe, die also jetzt auch dann wirklich zu versorgen ist. Und wir hatten es vorhin ja schon mal erwähnt, es war wirklich zur Zeit des Alten und zur Zeit des Neuen Testamentes äußerst schwierig für die Witwen. In vielen Fällen war niemand da, der sie versorgte. Gut, es gab natürlich das ein oder andere Absicherungsmodell. Eins kennen wir zum Beispiel, die Schwagerehe. Und zurzeit behandeln wir ja auch das Büchlein Ruth parallel in diesen Gottesdiensten. Und da haben wir sogar noch eine Besonderheit. Da sind sogar zwei Witwen. Und die eine Witwe nimmt die andere Witwe unter ihre Fittiche. Naomi, Ruth. Aber in vielen Fällen, liebe Geschwister, griff das eben alles nicht. Also das ist das Erste, woran uns die Witwen wirklich erinnern lassen, an unsere seelsorgerliche, an unsere diakonische Verantwortung. Und das Nächste ist, worauf sie uns stoßen, und zwar welche besonderen Möglichkeiten sich durch unsere derzeitigen Lebensumstände eröffnen, damit wir unserem Herrn Jesus Christus innerhalb der Gemeinde wirklich so gut wie möglich dienen können. Und da stoßen wir jetzt hier in diesem Text auf eine ganz Besonderheit, was eben gerade die Witwen betrifft. Da wird nämlich Folgendes gesagt, dass sich also Witwen namentlich in eine Liste eintragen sollen, die also ganz bestimmte Bedingungen erfüllen, die uns da in diesen Versen 9 und 10 da mitgeteilt werden. Da spielt das Alter und so weiter eine Rolle. Es geht also jetzt hier nicht um Witwen, die besonders für würdig gehalten wurden, von der Gemeinde versorgt zu werden, von der Gemeinde unterstützt wurden, alle Witwen, die es nötig hatten, sondern die für bestimmte seelsorgerliche, diakonische Dienste innerhalb der Gemeinde aufgrund ihrer Erfahrungen als besonders geeignet angesehen wurden. Um solche Witwen ging es. Und die wurden namentlich in einer Liste erfasst. Man ging also einfach davon aus, dass die in dieser Liste namentlich aufgeführten Witwen nicht noch einmal heiraten werden. Und diese Besonderheit, die da beschrieben wird, die ist kirchengeschichtlich hochinteressant. Und zwar entdeckt man nämlich in der Kirchengeschichte, dass diese Besonderheit oder diese speziellen Dienste in den ersten Jahrhunderten ja eine äußerst wichtige Rolle spielte. So kann man also nachlesen, dass zur Zeit des Chrysostomos, des Bischofs von Konstantinopel, Anfang des 5. Jahrhunderts, in seinem Verantwortungsbereich circa 3000 Witwen diese Dienste verrichtet haben. Und dann ist auch festgehalten worden, welche Dienste sie da im Einzelnen gemacht haben. Da wird beschrieben, dass sie Kranke und Gefangene besucht haben, dass sie junge Bekehrte seelsorgerlich geschult haben, dass sie junge Frauen begleitet haben, dass sie bei der Kindererziehung geholfen haben, dass sie Reisenden Unterkunft gewährt haben und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass sie dafür gesorgt haben, dass Waisenkinder in christlichen Familien untergebracht wurden. Gut, auf unsere heutige Zeit bezogen käme sicherlich noch die eine oder andere Aufgabe, seelsorgerliche, diakonische Aufgabe hinzu, dass man zum Beispiel Hilfe für Schwangere gewährt, die in Abtreibungsnot geraten sind, oder dass man Hilfe für vergewaltigte Frauen anbietet, dass man also auch Hausaufgaben Hilfe anbietet und einiges andere mehr. Also wir sehen also, dass es schon damals, in den ersten Jahrhunderten, wirklich diese Dienste gab. Nun sind wir ja alle hier keine Witwen. Nicht alle sind wir hier Witwen. Nicht? Der eine ist Student oder der eine wird Student. Dann der andere ist selbstständig. Der nächste ist Arbeitnehmer. Der andere ist Single. Die nächste Person ist Hausfrau oder Mutter und so weiter. Aber jeder Person gilt diese gleiche Frage. Welche besonderen Möglichkeiten eröffnen sich durch deine derzeitigen Lebensumstände? Und genau auf diese Frage stoßen uns diese Witwen. Genau an diese Fragen wirklich erinnern uns die Witwen. Also das Erste, sie erinnern uns an unsere seelsorgerliche, diakonische Verantwortungen. Und sie erinnern uns auch, welche besonderen Möglichkeiten sich durch unsere derzeitigen Lebensumstände eröffnen. Und dann erinnern Sie uns, wir hatten es am Anfang auch gesagt, nur der Vollständigkeit halber, dann erinnern Sie uns auch daran, dass jüngere Witwen zu einer neuen Ehe ermutigt werden. Aber jetzt nochmal der letzte Punkt, dass uns diese Witwen auch daran erinnern, dass wir innerhalb der Gemeinde ja wie in einer großen Familie leben. Und wir haben es ja aus diesem Text gehört. Da gibt es ältere Männer und Frauen, die für uns Vater- oder Mutterfiguren sein können. Da gibt es die jüngeren Männer und Frauen, die Brüder und Schwestern genannt werden und die auch als solche ermahnt werden sollen. Da gibt es die Witwen, über die wir gerade gesprochen haben und immer noch sprechen, die geehrt und geachtet werden sollen. Da gibt es die Ältesten, das werden wir später noch hören, die besonders geehrt und geachtet werden sollen. Und all das, liebe Geschwister, all das ist nicht nebensächlich, sondern das ist eine Marke, wie man in der Gemeinde lebt, wie man wirklich in der Gemeinde lebt. Das bestimmt die Gemeinde. Das bestimmt die Gemeinde, das schafft den Respekt in der Gemeinde. Das schafft auch den Freiraum in der Gemeinde. Ja, das ist letztlich auch der Reichtum in der Gemeinde. Schafft auch den Schutz in der Gemeinde und es schafft auch die Möglichkeiten, dass man gut, wirklich gut miteinander lebt. Ja, das ist letztlich das, was Gott gefällt. Dass wir in unserer seelsorgerlichen, in unserer diakonischen Verantwortung, dass wir ja in den Möglichkeiten, die sich uns bieten, die uns der Herr gibt, dass wir erstens an den Geboten Gottes festhalten, dass wir in der guten Schöpfungsordnung Gottes leben, das heißt, dass wir um Mann und Frau und um die Ehe und alles, was damit zusammengehört, wissen, dass wir an der apostolischen Lehre festhalten und dass wir uns konsequent an die Worte Jesu Christi binden. Das ist das, was Gott wohlgefällig ist. Das ist das, was Gott auch innerhalb der Gemeinde gefällt. Und ich denke, es ist immer wieder erfrischend zu sehen, wenn Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und man erkennt, wie die Führung Gottes in das Leben dieser jungen Christen hineingreift und sie, also die jungen Christen, sehen, dass manches, was sie bisher gelebt haben, so Gott nicht gefiel. Nun kann man ja dem Apostel Paulus etwas vorhalten. Nun kann man ja einwenden, weißt du, mein lieber Apostel Paulus, dieser ganze Aufwand um diese Witwenproblematik, diese ganzen Vorgaben, die du da so machst, sind sie eigentlich nötig? Und wenn du dann dem Timotheus auch noch schreibst, dass er das alles lehren, dass er das alles gebieten soll, ja, irgendwie wirkt das so störend, irgendwie wirkt das so gesetzlich. Mein lieber Paulus, du unterschätzt die Selbstverwirklichung, du unterschätzt die Selbststeuerung der Gemeinde. Das ist ja heute ein großes Thema, die Selbstverwirklichung des Einzelnen, die Selbstverwirklichung der Gemeinde. Was würde uns der Apostel Paulus heute antworten? Er würde sicherlich sagen, liebe Geschwister, wenn ihr so denkt, dann setzt ihr euch ganz, ganz stark der Gefahr aus, dass ihr einem anderen Geist Raum gibt. Denn wenn ihr innerhalb eurer Gemeinde nicht vorgebt, nicht steuert, so wie es mir, Apostel Paulus, der Heilige Geist, gesagt hat, dann geben andere vor, dann steuern andere. Dann werdet ihr Trends, Moden, Stile ungefiltert aufnehmen und so einfach in die Gemeinde übertragen. Und der Apostel Paulus will uns sicherlich noch weiterhin sagen, liebe Geschwister, denkt doch mal diesen Satz konsequent durch. Denkt doch mal diesen Satz, ja, lasst doch alles in der Gemeinde sich selbst verwirklichen. Wir brauchen da nichts vorgeben, wir brauchen da auch nichts steuern. Denkt doch diesen Satz mal konsequent durch. Ich, der Apostel Paulus, ich sage euch, über kurz oder lang, wird sich das Recht des Stärkeren durchsetzen. Über kurz oder lang wird sich der Egoismus voll durchschlagen. Und dann ist nichts mehr mit Ehren und Achten, dann ist nichts mehr mit geistlicher Nüchternheit. Gut, der eine oder andere mag jetzt erwidern, ja, Paulus, grundlegend mag das ja so stimmen. Grundlegend mag das ja wirklich so stimmen, aber muss man denn wirklich so konkret da hineingreifen? Apostel Paulus, brauchen wir denn nicht etwas Freiraum? Und du weißt doch auch, wir haben doch heute gar nicht mehr diese, zumindest hier in unseren Regionen, wir haben doch heute gar nicht mehr diese Witwenproblematik. Ja, sagt er, würde der Apostel Paulus antworten, vollkommen richtig, diese Witwenproblematik habt ihr natürlich heute hier in eurem Lande sicherlich nicht. Aber die Vorgaben, liebe Geschwister, die Grundlagen, nämlich, was wir vorhin aufgezählt haben, die Gebote Gottes, die Schöpfungsordnung Gottes, die apostolische Lehre, die Worte Jesu Christi, diese Vorgaben, diese Bedingungen, mit denen Gemeinde gebaut und geführt werden, mit denen innerhalb der Gemeinde Verantwortung erkannt wird und übernommen und wahrgenommen wird, diese Vorgaben, diese Bedingungen sind doch die gleichen geblieben. Die haben sich doch nicht geändert. Auch wenn wir heute in einem vollkommen anderen gesellschaftlichen Umfeld leben, auch wenn heute die Fragestellungen ganz andere sind, auch wenn die Rahmenbedingungen ganz andere sind, aber diese Vorgaben, diese Bedingungen, die sind doch geblieben. Und liebe Geschwister, diese externen Vorgaben, die Gott euch gibt, die braucht ihr. Die sind lebenswichtig für die Steuerung innerhalb der Gemeinde. Ihr braucht die Bindung an sein Wort. Und nur dann, will uns der Apostel Paulus sagen, nur dann habt ihr wirklich maximale Freiheit, habt ihr nur höchste Qualität. Wenn ihr anders verfahrt, ihr werdet es merken, über kurz oder lang ist dann Chaos in der Gemeinde. Und der Apostel Paulus würde uns weiterhin sagen, könnt ihr jetzt verstehen, warum ich mich so intensiv bemüht habe, dieses Witwenthema aufzunehmen, dieses Witwenthema anzuschneiden, damit wirklich etwas Gutes daraus erwächst, was dem Herrn gefällt. Deswegen, liebe Geschwister, habe ich Kapitel 5 geschrieben. Deswegen. Und das muss ich, oder sage ich so, ich hoffe, dass wir die Witwen nicht vergessen werden. Die Witwen aus 1. Timotheus Kapitel 5, dass wir sie nicht vergessen werden. Denn sie erinnern uns daran, wie wir gottgefällig leben können. Und das muss unser Wunsch sein. Das muss unser Wunsch sein, dass es uns immer mehr in der Gemeinde gelingt, unter den ganz normalen Lebensumständen, die da sind, dass der lebendige Gott über unsere Gemeinde sagen kann, mir gefällt, was ihr da tut. Mir gefällt, was ihr da tut. Und ich frage euch, wollen wir noch mehr? Wollen wir noch mehr? Aber das müssen wir auch wissen. Das wird uns als Gemeinde nur dann gelingen, wenn wir uns wirklich an das Wort Gottes binden. Nur dann wird uns das gelingen. Also insofern wäre es schlecht gewesen, wenn wir dieses Witwenkapitel wirklich übersprungen hätten, weil sie uns nämlich wirklich daran erinnern, wie kann ich Gott gefallen? Und das möchte ich uns allen wirklich ja ins Herz schreiben, dass uns das wirklich vermehrt in dieser Gemeinde gelingt. Dass der Herr sagen kann, ja, mir gefällt, was ihr da tut. Amen.